begrüße Sie herzlich, all Sie Vermummten. Sieht schon ein bisschen seltsam aus, wenn man so Leute anspricht, die alle so vermummt sind, aber allmählich haben wir uns schon ein bisschen dran gewöhnt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und ja, bei dem Wetter kann man eigentlich nichts Besseres machen, als hierher kommen, Bibelstunde. Und schön, dass wir jetzt Zeit haben, auf Gottes Wort zu hören. Ich habe heute wieder Unterstützung mitgebracht von zwei Freunden, die Doris Schneider am Klavier und der Axel Armbruster wird nachher singen noch dazu. Vielen Dank euch beiden, dass wir das hier miteinander machen können, dass es nicht ganz so nackt ist hier. Ja, bevor wir uns vertiefen in den Bibeltext, ein paar Abkündigungen noch. Nächsten Sonntag, ganz herzliche Einladung wieder zur Bibelstunde, auch wenn schönes Wetter sein sollte. Schwester Brigitte Schweder wird die Bibelstunde da halten. Und dann gibt es ja ein paar ganz schöne Besonderheiten. Ostern erleben. Zum ersten Mal ein Osterweg oder eine Osterausstellung hier im Zelthaus. Das wird bestimmt ganz eindrücklich. Herzliche Einladung dazu. Draußen liegen die Flyer, die Einladungen. Nehmen Sie es mit, da steht alles drin. Ich lese es jetzt nicht alles vor und erkläre da nichts dazu, weil das können Sie ja lesen. Dann habe ich das Ermutigungstelefon. Gibt es ja für Menschen, die mit dem Internet nicht so ganz flott sind, sondern lieber auch nochmals das Telefon in die Hand nehmen und da was hören. Für die gibt es eine Ermutigung am Telefon. Das wechselt immer am Samstag. Dann gibt es wieder was Neues oder am Montag oder so. Sie werden es merken. Immer eine Woche. Dann gibt es am 10. April hier einen Vortrag von Frau zu Frau. Also, Männer ausgeladen. Zum Thema Familienbande, wie unsere Herkunft unser Leben prägt. Spannend. Mehr als wir denken wahrscheinlich. Und dann gibt es schon Flyer für Pfingsten. Das ist weniger für Sie, aber Sie dürfen alle mitnehmen und auch weitergeben. Nicht nur für sich diese Flyer mitnehmen, sondern auch für andere und weitergeben. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Ah, das Quartal ist bald zu Ende und damit gibt es ein neues Heft, Zeit mit Gott. Das können Sie sich heute auch mitnehmen, falls Sie noch keines haben am Ausgang. So. Jetzt stimmen wir ein in den Sonntag Letare, mitten in der Passionszeit. Freue dich, weil Jesus das Weizenkorn sich in die Erde fallen ließ und viel Frucht bringt, gibt's Grund zur Freude.
Ich bete. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir Zeit haben zur Besinnung. Und spontan habe ich bei diesem Lied gerade an mein neues E-Bike gedacht. Ich habe gedacht, ob das mir lieber wird als vieles andere, weil es so teuer war. Wenn wir das singen und sagen, dass mir nichts lieber sein soll als dir, dann ist das manchmal schwer. Dann denken wir an unseren teuren Hausrat, an unsere Wohnung, an unser Auto, an Freunde, an Ehepartner, an Familie. Und wenn du sagst, dass es gut ist, dass uns nichts wichtiger ist als dir, dann hat das Sinn und dann macht das Sinn, auch darüber nachzudenken. Und wenn wir auf dich, Jesus, schauen, dann bekommen alle Dinge ihren rechten Platz. Dann wirst du groß in unserem Leben. und alles andere klein. Und dann dürfen wir uns an allem freuen, was du uns schenkst, wenn es den richtigen Platz hat. Amen.
Die Losung, die für den heutigen Tag steht, aus dem Amos, Propheten Amos, die greift auch das auf, die Sehnsucht, dass wir Sehnsucht im Herzen haben. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr Zebaoth, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht den Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Dass sie hin und her laufen und des Herrn Wort suchen und doch nicht finden werden. Dieses prophetische Wort spricht davon, dass in unserem Herzen eine Sehnsucht ist, eine ganz große Sehnsucht nach dem Ewigen. Und wir kommen nicht zur Ruhe, bis diese Sehnsucht gestillt ist, erfüllt ist, immer wieder von Neuem. Er spricht also von dieser Sehnsucht und auch von der Tragik, dass wir suchen und nicht finden werden. Bevor wir uns der Geschichte oder dem Text zuwenden aus dem Johannesevangelium, den ich so als richtigen Sehnsuchtstext entdeckt habe, in dem ich verschiedene Sehnsüchte entdeckt habe, dürfen wir jetzt noch mal ein Lied hören, das auch eine Sehnsucht ausdrückt. Es stammt aus dem Psalm 139, wo David seine Sehnsucht ausdrückt, dass Gott ihn von allen Seiten umgibt. Und auch wenn er, manchmal ist es ja so, dass wir trotzdem fliehen wollen vor ihm. Wir wissen uns zu ihm hingezogen und trotzdem wollen wir fliehen zu ihm. Und dass wir aber nirgendwohin fliehen können. Und dieser Sehnsucht hören wir jetzt. Nur du kennst meinen Weg und siehst meinen Sinn. Nur du kennst meinen Weg und weißt, wer ich bin. Gott weiß nicht nur, wer wir sind, sondern auch, wonach wir uns sehnen. Nein, er hat sogar die Sehnsucht in unser Herz gelegt. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und deshalb kommt unser Herz nicht zur Ruhe, bis dass wir bei ihm Ruhe finden. Jetzt lesen wir also diese Sehnsuchtsgeschichte, in der ich 8 verschiedene Sehnsüchte aufblitzen ließ. Jetzt bin ich gespannt, ob uns die Zeit reicht für alle 8. Wenn nicht, dann suchen Sie einfach selber zu Hause weiter. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. Ich gehe davon aus, dass Sie sie alle kennen. Und deswegen lese ich sie jetzt nicht ganz am Stück, sondern immer nur abschnittweise. Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie: "Gib mir zu trinken." Überrascht fragte die Frau: "Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin." Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Soweit mal. Die erste Sehnsucht, die ich da zwischen den Zeilen aufblitzen sehe, ist die Sehnsucht nach Versöhnung. Wir hören hier von einem uralten Konflikt zwischen Juden und Samaritanern. Dieser Konflikt ist 450 Jahre alt. Ja? Konflikte haben eine erstaunlich lange Überlebensdauer, wenn man sie nicht bewältigt und angeht. Ich vermute mal, dass kaum noch einer so genau wusste, warum ein Streit zwischen Juden und Samaritanern eigentlich bestand. Die Juden kamen sich auf jeden Fall als bessere Menschen vor. Es war so, dass nach dem Überfall durch Nebukadnezar siedelten sich da andere Volksstämme an. Und die brachten natürlich ihre Religion mit, hatten eine andere Kultur, einen anderen Glauben und davon distanzierte man sich zunächst einmal. Das ist ja auch nicht falsch, das ist in Ordnung. Aber dass so ein Konflikt 450 Jahre bestehen bleibt, doch schon krass. Aber ist nicht auch bei uns so, dass Konflikte manchmal sehr lange am Leben bleiben? Da gab es mal einen Streit in der Familie, vielleicht schon von unseren Vätern. Und seither, oder in der eigenen Familie, in Gemeinden, zwischen den Gemeinden oder ein Konflikt im eigenen Herzen. Man weiß zwar nicht mehr so genau, warum der Konflikt eigentlich da ist, aber man hält ihn aufrecht. Und ich glaube aber, dass bei jedem Konflikt auch die Sehnsucht nach Versöhnung da ist. Nur, man scheut manchmal die Mühe, die dazu gehört, um Versöhnung in Gang zu bringen. Und dann lässt man lieber den Konflikt. Jesus, der geht nicht um Samarien rum, so wie das viele Juden gemacht haben. Die haben extra einen Umweg gemacht, damit sie nicht durch dieses Gebiet mussten. Nein, Jesus geht da mittendurch. Und er macht sogar Mittagspause in diesem Gebiet. Am Jakobsbrunnen. Jesus kennt den Grund des Konfliktes und er möchte Versöhnung anbieten. Und Jesus kann die Sehnsucht nach Versöhnung stillen, weil er den Grund für die Versöhnung gelegt hat, auch für unsere Konflikte. Also, die erste Sehnsucht, Sehnsucht nach Versöhnung. Die zweite Sehnsucht, die ich da wahrgenommen habe, ist die Sehnsucht, die auch in jedem Menschen wohnt, in jeder Frau und in jedem Mann, die Sehnsucht wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden. Die Frau hätte wahrscheinlich die Sehnsucht nicht so benennen können, denn schließlich gehört sie ja zu dieser Gesellschaft, die Frauen nicht achtete. Die Frauen waren nicht wert, wahrgenommen zu werden. Frauen waren weniger wert als ein Tier. Und daran hat sie sich wahrscheinlich gewöhnt. Aber die Sehnsucht, wahrgenommen zu werden, war trotzdem in ihrem Herzen. Und sie lebt in uns allen. Und es gibt im ganz normalen Alltag viele Situationen, in denen diese Sehnsucht ganz deutlich zum Vorschein kommt. Und sie regelrecht brodelt in uns, weil wir nicht wahrgenommen wurden von jemand oder nicht ernst genommen wurden. Und dann fühlt man sich verletzt. Und allzu leicht entsteht daraus Ärger, Wut, Bitterkeit oder Neid, je nachdem, um was es geht. Und wir lesen dann in den folgenden Versen, dass Jesus auch diese Sehnsucht ernst nimmt und darauf eingeht. Ich lese jetzt mal die Verse 9 bis 15. Überrascht fragte die Frau: Wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Jesus antwortete: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, dass er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat, er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort: Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nie mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Da bringt Jesus jetzt ein Angebot ins Spiel. Das Angebot nach dem lebendigen Wasser, das in Amos angekündigt wurde. Das Angebot nach Heil. Das Angebot, das größer ist als alles andere. Heil, Frieden, Shalom. Das Angebot des ewigen Lebens gibt Jesus hier. Aber wir merken, die Frau versteht es gar nicht. Die kann damit gar nichts anfangen. Heil, was? Ewiges Leben, was? Worin zeigt sich das denn? Auch für uns ist es manchmal nicht so ganz greifbar. Und deswegen geht Jesus noch mal ein paar Schritte mit ihr zurück. Und dann halten wir die Luft an, wie er sie weiterführt an ihre Sehnsucht, die ganz tief vergraben liegt und ganz tief verborgen liegt. Und damit sie das verstehen kann, das Angebot des Heils, das er machen will, muss er mit ihr diese Schritte nochmal gehen, zurückgehen, bis an ihren Schmerzpunkt, damit sie verstehen kann. Also, sie sagte: Ja, bitte gib mir zu trinken. Und dann sagt Jesus: Geh und rufe deinen Mann. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Was für ein Hammer. Also da hält man echt die Luft an, dass Jesus den heikelsten Punkt in ihrem Leben hier kurz mal zur Sprache bringt. Und Jesus macht ihr da sie auf das aufmerksam, was schon in Amos angekündigt wird. Ihr werdet hin und her laufen und nach dem lebendigen Wasser suchen, aber ihr werdet es nicht finden. Sie ist von einem Mann zum anderen gelaufen und hat nicht gefunden, was ihre Sehnsucht stillen könnte. Ja, die Sehnsucht nach dem Heil, die versteckt sich manchmal hinter anderen Dingen, hinter anderen Sehnsüchten. Ich denke mal, dass es sich bei der Frau, dass sich die Sehnsucht nach dem Heil versteckt hat, hinter der Sehnsucht, angenommen zu werden. Angenommen zu werden, so wie ich bin, mit all meinen Macken, respektiert zu werden, wertgeachtet, geliebt zu werden, so wie ich bin. Von dieser Sehnsucht war die Frau unbewusst getrieben. Und von dieser Sehnsucht wurde sie von einer Beziehung in die andere getrieben. In die Beziehung hinein und wieder hinaus. Hinein und hinaus. Und was ist passiert? Jedes Mal blieb sie als Verletzte zurück. Und sie hat von Neuem gesucht. Der Durst ist nicht kleiner geworden, sondern größer. Wir stecken doch alle in demselben Dilemma wie diese Frau. Wir sehnen uns nach unbegrenzter Annahme und geliebt zu werden. Und der andere kann es mir nicht geben. Nicht so, wie ich das in jeder Situation erwarten würde. Denn wir alle sind Begrenzte. Ich will nicht sagen beschränkt, aber begrenzt. Wir sind begrenzt und deswegen können wir dem anderen nicht immer das geben, was er braucht. Ich bin doch selber bedürftig. Und dann kommen da zwei Bedürftige zusammen. Und dann gibt es Verletzungen. Wenn man erwartet, dass der andere mir das gibt, was ich zutiefst in meinem Herzen brauche. Und dann gibt es das Dilemma, dass wir uns gegenseitig überfordern und dass wir uns gegenseitig verletzen, obwohl wir das gar nicht wollen. Wir bleiben als Enttäuschte und Verletzte zurück. Und das muss Jesus ihr hier klar machen. Er muss sie an ihren schmerzlichsten, an ihren empfindlichsten Schmerz führen. Nicht um sie zu beschämen, sondern um ihr das Heil deutlich zu machen. Und Jesus kann diese Sehnsucht nach Heil erfüllen. Er kann auch diese Sehnsucht nach angenommen sein, so wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört, kann er erfüllen. Aber ich vermute noch eine weitere Sehnsucht in dem Leben dieser Frau, eine Sehnsucht, die auch in mir steckt. Wir sind übrigens bei 4, bedingungslos angenommen zu sein, genau, und jetzt kommen wir zu 5, die Sehnsucht nach Wert und Würde. Jesus sagt, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht. Ja, worin besteht sie denn, die Gabe Gottes? Das kann man gar nicht so deutlich greifen. Das geht mir auch manchmal so. Heil, worin zeigt sich das? Eben in diesem Angenommensein, aber auch in dem, dass ich Wert und Würde habe. Wenn du wüsstest, die Gabe Gottes, die er dir geschenkt hat, was ist das? Das Geschenk, das Gott in jedes Leben von Anfang an bis zum Ende, bis zum letzten Atemzug legt, ist das Geschenk der Würde. Wir tragen Gottes Ebenbild. Jeder Mensch von Anfang bis zum Ende, egal was dazwischen passiert. Und diese Würde ist uns häufig nicht bewusst. Und deswegen suchen wir haben Sehnsucht, wert zu sein, Würde zu haben. Und wir suchen sie in Begegnungen mit anderen Menschen oder manchmal auch in der Arbeit. den Wert in seiner Arbeit zu suchen, den Wert an der Leistung festzumachen. Ich glaube, dass die Gefahr ganz groß ist, also bei mir schon. Und es kann ja auch ganz lange Zeit gut gehen, solange wir Erfolg haben bei der Arbeit, solange alles gut läuft, die anderen mich loben und ich so Anerkennung bekomme, kann ich meinen Wert aus meiner Leistung beziehen. Aber was ist, wenn meine Arbeit kritisiert wird oder in Frage gestellt wird? Arbeitsplätze plötzlich wegfallen, wegrationalisiert werden. Wenn wir krank werden oder älter in Ruhestand kommen und plötzlich keine Arbeit mehr haben, über die wir uns bisher definieren konnten, wo wir bisher unseren Wert herholen konnten. Was ist dann mit meinem Wert? Und wenn wir noch schwächer werden und gar nichts mehr können, wie oft höre ich den Satz von Menschen, die pflegebedürftig sind, was hat mein Leben schon noch für einen Wert? Wozu bin ich schon noch da oder gut? Weil wir Würde haben, von Gott geschenkte Würde bis zum letzten Atemzug, und nicht durch unsere Leistung haben wir Würde und Wert. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht zu verstehen, zu realisieren. Wir vergessen das. Und wir merken in dieser Begegnung mit dieser Frau, da macht Jesus deutlich, wenn wir unsere Sehnsucht an der falschen Stelle stillen wollen, entstehen daraus Folgen. Die Folge ist die Enttäuschung, der Schmerz, die Wut, die Bitterkeit, das, was ich vorher schon aufgezählt habe. Oder dass man sich nutzlos fühlt. Das sind die Folgen, diese Schmerzpunkte in unserem Leben, habe ich mich gefragt, sind das nicht deutliche Zeichen dafür, dass wir unsere Sehnsucht an der verkehrten Stelle stillen wollen? Dass wir hin und her laufen und doch nicht satt werden? Jesus musste der Frau diesen Schmerz zumuten, sie mit ihrem Schmerz konfrontieren, damit sie das verstanden hat. Ich suche an der verkehrten Stelle nach angenommen sein, nach Würde. Und es hat auch bei uns Folgen, wenn wir an der verkehrten Stelle satt werden wollen, unsere Sehnsucht stillen wollen, dann entsteht auch bei uns Verletzung und Enttäuschung, Bitterkeit, Eifersucht, viele andere Süchte. Sucht ist im Grund immer das Unerfüllte, was Gott hat die Sehnsucht in uns hineingelegt. Und wir versuchen sie zu stillen. Und aus diesem Zusammenhang kann ich plötzlich auch verstehen, warum manche meiner Gebete nicht so erhört wurden, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich bete, Herr, nimm mir meinen Neid. Herr, nimm mir meine Bitterkeit. Oder Herr, nimm mir meine Eifersucht. Oder was auch immer, meine Sucht nach. Und wie viele Menschen sind enttäuscht, dass Gott dieses Gebet nicht erhört. Und ich habe gemerkt jetzt, das ist genauso naiv und verständlich zugleich, wie die Äußerung der Frau, Herr, ich will dieses Wasser, gib mir. Dann muss ich nie mehr hierher kommen und es zu trinken. Ist ja naiv, so zu denken, oder? Und doch so verständlich. Es ist so naiv zu denken, Gott nimmt uns diese Probleme alle, ohne dass wir uns irgendwie drum kümmern, ohne dass wir uns damit auseinandersetzen, ohne dass wir in uns was ändern wollen. Jesus sagt zu der Frau, stopp, stopp, so geht's nicht. Er sagt auch zu uns, stopp, so geht's nicht. Aber er sagt, du, ich will dir helfen, deine Schmerzpunkte anzuschauen. Ich lasse dich nicht allein mit deinem Schmerz. Ich kenne deinen Schmerz. Und wahrscheinlich gibt es bei jedem Menschen, bei mir mindestens, gibt es mehrere Schmerzpunkte, die es immer wieder mal trifft. Ganz unvermittelt erwischt es mich. Und an diesen Schmerzpunkten wird dann deutlich, ich wollte meine Sehnsucht an der verkehrten Stelle stillen. Und da muss Jesus sagen, stopp. Mm-mm. Wie sollte das im täglichen Leben gehen und aussehen? Da erzähle ich Ihnen, vielleicht hilft Ihnen ein Erlebnis von mir von der vergangenen Woche. Ich bekam eine Mail und da fühlte ich mich echt verletzt. Ich habe so empfunden, die schätzt meine Arbeit gar nicht. Die sieht gar nicht, was ich tue und was ich leiste. Die stellt es in Frage, was ich tue. Die Schwester, die mir die Mail geschrieben hat. Und es hat mir wehgetan. Und dann mache ich zuerst versucht zu denken, ach, so, das hat die bestimmt nicht so gemeint. So, ich wollte es verharmlosen. Das hat sie bestimmt nicht gedacht. Das deutest du jetzt nur so. Aber es hat mich trotzdem weiter gewurmt. Und im Nachhinein würde ich sagen, da hat Jesus gesagt, schau noch mal hin. Schau mal genau, was da passiert ist. Und ich habe es erst nach und nach begriffen, warum mich das verletzt hat. Eben, weil sie meinen Wert und das, was ich tue, in Frage gestellt hat mit einer kleinen Frage. Und das hat mich einen halben Tag gebraucht, bis ich das wieder sortiert hatte in meinem Innern. Das hat noch eine Mail gebraucht, die ich dann geschrieben habe, und ein Telefongespräch, bis wir das dann geklärt haben miteinander. Aber ich bin ganz froh, dass ich da stehen geblieben bin, weil ich gar nicht sofort realisiert habe, was mich genau verletzt hat und warum mich das verletzt hat. Es hat mich doch verletzt, wenn jemand mich in Frage stellt, dann wollte ich von ihr den Wert bestätigt kriegen. Ich wollte, dass die Schwester sagt, du, das, was du machst, ist ganz toll. Ja, ich meine, sie hätte es ja gar nicht so deutlich sagen müssen, aber sie verstehen, wie ich meine. Und weil sie eine Frage gestellt hat, habe ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt. Da war mein Wert weg. Warum? Weil ich den Wert von der Schwester wollte. Und da habe ich an der falschen Stelle gesucht. Die Schwester hat nicht die Aufgabe, mir Wert zu geben. Na, wir hatten die Aufgabe, mir Wert zu geben. Wir möchten es immer gern vom anderen haben. Aber Gott hat mir Wert gegeben. Und wenn ich mir klar mache, dass er mir Wert gegeben hat, dann kann ich mir sagen, ich bin wertvoll. Ich kann mir selber den Wert zusprechen, den Gott mir gibt. Und dann bin ich nicht abhängig davon, dass der andere zu mir sagt, das hast du aber toll gemacht. Oder dann verletzt mich das nicht, wenn ein anderer mal was in Frage stellt bei mir. Also wenn mich das verletzt, dass der andere mich in Frage stellt, dann ist es im Grunde ein Zeichen dafür, dass ich meine Sehnsucht an der verkehrten Stelle stillen möchte. Nämlich, ich möchte sie vom anderen gestillt haben. Aber eigentlich ist Gott, der sie mir stellt. Und weil Gott mir den Wert gibt, kann ich mir das zusprechen. Gisela, du bist wertvoll. Und das, was du tust, ist auch wertvoll. Es mag sein, dass die anderen das gar nicht merken und gar nicht sehen, aber in meinen Augen ist es wertvoll. So, dann bin ich eigentlich doch befriedigt. Aber weil wir das nicht tun, brauchen wir es vom anderen. Und genauso ist es mit dem Angenommensein und mit den anderen Sehnsüchten allen. Wir wollen gerne, oder wir stehen, ich sag mal so, wir stehen oft in der Gefahr, dass wir unsere Sehnsucht an den verkehrten Stellen stillen möchten. Und dann hat es die Folge, dass wir verletzt sind. Ja, letztlich steht hinter all diesen Sehnsüchten die Sehnsucht nach dem lebendigen Wasser, nach dem Heil. Jetzt kommen wir noch an eine sechste, an die sechste schon. Also man schafft es vielleicht doch. Das war für mich immer irgendwie ein Einschub, der gar nicht in die Geschichte gepasst hat, die Verse, die jetzt kommen. Nachdem sie sagt, du bist ein Prophet, der mir die Wahrheit sagt, sagt sie, Herr, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Oh, Moment, jetzt habe ich... Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Was ist denn jetzt richtig mit Anbetung? Und ich habe immer gedacht, was fängt die Frau jetzt von Anbetung an? Es geht doch gerade um was ganz anderes. Und Jesus geht darauf ein. Er tut es nicht ab als Nebensächlichkeit oder als Ablenkmanöver. Er erwidert, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater werdet, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, jetzt kommt's, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, die können anbeten. Das sind die wahren Anbeter. Menschen, deren Sehnsucht erfüllt ist, die können anbeten, weil sie haben eine Sehnsucht, Gott anzubeten und ihn ehren, ihm dankbar zu sein, dass er ihre Sehnsucht stillt. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten, nämlich gestillt in ihrer Sehnsucht. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aus der gestillten Sehnsucht entsteht die neue Sehnsucht, Gott anzubeten, Gott zu danken, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und jetzt kommen wir schon zur siebten Sehnsucht, die ich da auch noch zwischen den Zeilen entdeckt habe, die bisher habe ich auch immer gedacht, es sind so viele verschiedene Themen in diesem Kapitel. Und jetzt auf einmal merke ich, unter dem Gesichtspunkt der Sehnsucht passt es eigentlich alles zusammen. Als die Jünger zurückkehren und ihn da mit der Frau im Gespräch vertieft sehen. Ah nein, stopp. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau aber ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte den Leuten, nämlich zu denen, die sie vorher gemieden haben, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Wenn unsere Sehnsucht gestillt ist, dann möchten wir das mit anderen teilen. Da haben wir die Sehnsucht, andere mit reinzunehmen. Wer das Wasser gefunden hat, der möchte dem anderen zeigen, wo das lebendige Wasser gibt. Und in dem Gespräch, das Jesus dann mit den Jüngern weiterführt, ich lese weiter, da blitzt mir nämlich noch mal eine Sehnsucht auf. Währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, isst doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihm denn jemand etwas zu essen gebracht? Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Wenn unsere Sehnsucht gestillt ist, dann möchten wir gerne im Willen Gottes sein. Und dann können wir auch im Willen Gottes sein. Jesus sagt, meine Speise ist der Wille Gottes. Und im Grunde ist es wieder, da schließt sich der Kreis, die Sehnsucht nach Heil ist auch die Sehnsucht, im Willen Gottes zu sein. Mit ihm eins zu sein, in Verbindung zu sein, nicht mit ihm im Unfrieden zu sein, sondern übereinzustimmen mit ihm. Ja, 8 verschiedene Sehnsüchte in einer Begegnung, in einem Textabschnitt. Und übrigens, das mit dem Wert und mit der Arbeit, das spricht Jesus hier auch nochmal an mit den Jüngern in den letzten Versen. Da sagt nämlich Jesus, einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht ihrer Arbeit. Ja, und das gefällt uns ja nicht so ganz, wenn ein anderer den Erfolg einfährt, den wir eigentlich mühsam und mit langer Hand vorbereitet haben. Und Jesus sagt hier den Jüngern, das kann euch passieren. Wenn wir unsere Wert und unsere Würde an unserer Leistung festmachen, an unserer Arbeit festmachen, dann können wir dem anderen den Erfolg nicht gönnen. Dann können wir das nicht aushalten, wenn der andere erntet, wo wir mühsam gesät haben. Wenn wir unseren Wert aber bei ihm festmachen, dann können wir das schon haben, dass ein anderer erntet, wo ich gesät und geackert habe. Unsere Sehnsucht von Gott stillen lassen. Er hat uns die Sehnsucht ins Herz gelegt und diese Sehnsucht darf nie aufhören. Sie hält uns am Leben. Und Jesus will uns gern dabei helfen, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Er hat alles dafür vorbereitet, dass sie gestillt werden kann. Und wenn wir als Verletzte und Enttäuschte liegen bleiben auf der Strecke, dann wissen wir, oha, ich habe meine Sehnsucht an der verkehrten Stelle sättigen wollen. Bei Gott alleine finde ich Ruhe. Amen.
Vater im Himmel, ich weiß nicht genau, was ich mitnehme. Es ist schwierig, das normale Leben dahin anzugucken. Und wenn es bedeutet, dass alle negativen Gefühle dass ich da hingucken muss, dann gibt es da manchmal ganz schön viel zu tun an einem Tag. Wenn du das so uns so gemacht hast, dass die Gefühle unser Wegzeiger sind, nochmal hinzugucken, dann wäre das ziemlich genial. Und dann wären sie nicht nutzlos und ärgerlich im Leben, sondern würden sie, dann wäre es dein Finger, der den Punkt auf die wunde Stelle legt. Und ich möchte das testen, ich möchte das ausprobieren, heute noch. Und ich möchte mich in deine Arme werfen, immer dann, wenn ich woanders meinen Wert festmache als an dir. Ich möchte mich fühlen als Königstochter, die weiß, wer ihr Vater ist. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass du uns ganz neu erfüllst mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deinem Glauben und auch mit deiner Freude. Amen.
Ich möchte Ihnen noch einen Segen mitgeben. Es segne dich der Vater, der dich gemacht hat und sagt: Du bist mir sehr gut gelungen. Ich habe dich lieb und du bist wertvoll, sehr wertvoll in meinen Augen. Es segne dich der Sohn, der dich erkennt mit deiner Sehnsucht und Schuld und der dir vergibt und dich versöhnt. Es segne dich der Heilige Geist, der dich in alle Wahrheit leitet. Amen. Ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Sonntag, eine gute Woche und ja, ich habe Ihnen ein bisschen Arbeit mitgegeben, sich mit Ihren Gefühlen und Schmerzpunkten ein bisschen auseinanderzusetzen. Vielleicht habe ich Sie ein bisschen erschlagen, dann lesen Sie den Text zu Hause nochmal und dann fällt es Ihnen vielleicht wieder ein. Wo ist der Punkt, der mich betrifft? Das ist die Frage. Das muss jeder selber herausfinden. Gesegneten Sonntag.